Hedwig von Redern möchte ich Ihnen heute Abend ein wenig näher bringen. Sie ist 1866 in Berlin geboren und eigentlich lag eine sorglose Jugend vor ihr. Der Vater hatte es bis zum Brigadegeneral gemacht und stammte aus uraltem Adelsgeschlecht. Da war ein Stammsitz der Familie in der Mark Brandenburg schon seit 500 Jahren im Familienbesitz. Und der Vater wollte seiner Hedwig eine Freude machen und hat gesagt, wie sie 20 war, du darfst mit deiner Schwester und noch einer Tante eine große Reise machen. Am Anhalter Bahnhof wurde diese Gruppe verabschiedet. Es sollte in die Schweiz gehen. Und er sagte seiner Tochter noch, nütze das, lerne, schaue dir die Welt an. Es ist einfach alles wunderbar. Und die Hedwig von Redern ist mit ihrer Schwester und der Tante fröhlich aufgebrochen. Und auf dem Heimweg aus der Schweiz, wie sie noch in München in einem Hotel waren, kam der Portier und hatte ein Telegramm. Hedwig bekam das Telegramm. Vater plötzlich gestorben, kann ja nicht sein. Den haben wir noch gerade gesehen von etlichen Tagen, bis sie es kapiert hat, doch, das ist dein Vater, der ist plötzlich gestorben, sie sind heimgeeilt und der Vater war nicht mehr da. Mit großer Zucht hat sie sich gesagt, man darf den Schmerz nicht rauslassen, aber dann, ein paar Monate später, ist der elterliche Stammsitz niedergebrannt. Alles war kaputt, alles war verloren und zum Wiederaufbau war kein Geld mehr da. Jetzt war Hedwig von Redern heimatlos und praktisch besitzlos und ging wieder nach Berlin. Sie hatte eine trotzige Abwehr gegen Gott. Das soll ein Gott der Liebe sein, der mir alles wegnimmt, was mir lieb und wert ist, das Kostbarste, meinen lieben Vater, den ich so geschätzt und geehrt habe. Und jetzt noch das ganze Vermögen der Familie ist kaputt. Und dann wurde sie eingeladen zu Teeabenden. Da war ein Graf von Pückler, Graf Pückler, der die Studentenmission gegründet hatte. Und ein Eberhard von Rotkirch dabei, der Forstmeister, der im 70er-Krieg ein Bein abgeschossen bekommen hatte. Und der sich um die Berliner CVJMs kümmerte und dort Vorstand war. Und sie spürte, diese Menschen haben wirklich Leben. Die sind nicht nur so Christen im Namen nach, sondern da ist was, eine besondere Lebensverbindung mit diesem Herrn. Und langsam hat sie ihr Herz wieder geöffnet für Gott und wollte jetzt nur noch diesem Herrn dienen. Wo gibt es Aufgaben für mich? Was ist jetzt für mich zu tun? Da gab es viel in Berlin. Da war zunächst mal die Kinderkircharbeit. Die haben ja nicht die Kirchen erfunden, sondern das waren Laien. Leute, die sagten, wir wollen die Kinder von der Straße weg einladen. Da war ein Graf von Bernsdorf, der hat so in seinem Keller einen großen Raum gehabt. Und da hat er die Berliner Jungs eingeladen und gesagt, die müssen von Jesus hören. Und hat gesagt zu der Hedwig, da kannst du mitmachen. Kannst du diesen Jungs die biblischen Geschichten lieb machen? Sie hatte keine Erfahrung damit und auch sicher Angst davor, wie kann ich das machen. Aber sie hat mit ganzem Einsatz diese Berliner Jungs von Jesus ihnen erzählt. Und dann gab es in Moabit riesige Baracken, wo die Kranken zusammen gepfercht waren eigentlich. Das waren riesige Säle mit bis zu 30 Patienten in einem Raum. Schreckliche Not beieinander. Und die Hedwig von Redern sagte, die müssen doch in ihrer Krankheitsnot, in diesem Elend von Jesus hören. Und sie ging dorthin und hat Jesuslieder gesungen und hat sich an die Betten, immer wieder ging sie von Bett zu Bett und ließ sich erzählen von der Not dieser Menschen. Und hat dann daheim mit anderen zusammen namentlich für ihre Kranken gebetet. Das war ihr so ein ganz großes Anliegen, diese Menschen mit ihrer Not vor Jesus zu bringen. Es war eine ganz große Enttäuschung für sie, dass nach einiger Zeit die Kirche sich gemeldet hat. Da ist jemand, der ist nicht von uns und nicht unter unserer Aufsicht. das kann doch nicht wahr sein, dass da einfach eine Frau in so Krankenbaracken geht und Besuche macht und Lieder singt. Und das müssen wir wieder unterbinden. Das muss doch in unsere Kontrolle kommen. Und es wurde ihr verboten, dort weiterhin Besuche zu machen. Und dann traf sie Hudson Taylor. Und er sagte, solche Frauen brauchen wir auch für unsere Männer. So mütterliche Frauen, die sich auch um die Männer kümmern. Und da hat sich die Hedwig von Redern neben all den sozialen Aufgaben, die sie schon hatte, bereit erklärt, für die Polizisten in Berlin eine Bibelstunde zu machen. Da war die Molkerei Bolle, das war ein gläubiger Mann, und der sagte, hier in meiner Molkerei könnt ihr einen Raum haben, das ist ein neutraler Raum, weder katholisch noch evangelisch noch sonst irgendwas, da kann man jeden einladen. Und da wurden Bibelstunden für Polizisten gehalten. Viele, viele Aufgaben hat die Hedwig von Redern übernommen. Und sie hat an einem Abend ein wunderbares Gedicht geschrieben. Das möchte ich Ihnen gerade vorlesen. Du stehst am Platz, den Gott dir gab. Dem Platz, den er dir zugedacht. Dort nur bleibt er dein Schild und Stab. Dort gibt er Frucht, dort wirkt er Macht. Will er dich segnen, sucht er dich nicht in der ganzen weiten Welt. Er sucht dich nur an deinem Platz. Dem Platz, wo er dich hingestellt. Wir sind ja oft in der Versuchung zu denken, mein Platz ist der schlechteste. Ich hätte lieber einen anderen. Das würde mir gefallen. Da würde ich groß rauskommen. Das wäre so meine Begabung. Nein, der Platz, wo Gott jeden von uns hingestellt hat. Bleib auf dem Platz, den Gott dir gab. Und halte da in Treue aus. Ist es ein Kreuz, steig nicht herab. Ist Schmelzerglut, weich ihr nicht aus. Blick auch nicht seufzend, rechts und links scheint er verborgen, irdisch klein. Auf diesem Platz, den Gott dir gab, will er durch dich gepriesen sein. Was du versäumst an deinem Platz, auch wenn es niemand ahnt und sieht, das bringt um einen Segensschatz vielleicht ein gottgeliebtes Glied. Bedenk's, den Platz, den Gott dir gab, kann niemand füllen als nur du. Es ist nicht gleich, ob du dort stehst, denn gerade dich braucht er dazu. Schon morgen oder wann immer sie wieder an ihren Platz gehen, jeder wieder an seinen Platz, wo Gott ihn gebrauchen will. Sie hat auch zu dem herrlichen Lied von dem Lachenmann, wir haben einen Felsen, noch weitere Verse dazu gedichtet. Wir haben eine Speise der Welt hier unbekannt und wir haben einen Tröster voll heiliger Geduld. Wir haben eine Zuflucht in jedem Sturm und Not und wir haben hier die Fülle. Ja, wir haben alles, alles in dir, Herr Jesu Christ. Aber das Lied von ihr, das wohl am meisten verbreitet und geschätzt ist, ist das Lied »Weiß ich den Weg auch nicht«. Du weißt ihn wohl. Und dieses Lied hat so schnell sich verbreitet und wurde am meisten bekannt in Riga, wo die deutschen Truppen abgezogen sind nach dem Ersten Weltkrieg. Und da haben die Bolschewiken wieder die Macht übernommen und haben die viele sind geflüchtet mit den Deutschen. Und da blieben manche zurück von den baltischen Bewohnern und auch von deutschen Bewohnern. Und da war eine Marion von Claude dabei. Viele wurden abgeschlachtet in den Straßen und viele wurden eingesperrt im Rigaer Zentralgefängnis. Auch dort fürchterliche Zustände. In einer Zelle bis zu 30 Leute haben sie da hineingesperrt. Nach wenigen Tagen war schon die Hälfte an Typhus gestorben. Es waren schreckliche Zustände. Und da war eine junge Frau dabei. Sie hätte fliehen können. Aber sie wollte bei ihrer kranken Großmutter bleiben in Riga. Und wurde dann auch mit verhaftet und eingesperrt. Und sie hatte etliche Zeit davor dieses Lied von der Hedwig von Redern gelernt und gehört. Weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl. Das macht die Seele still und friedevoll. Ist doch umsonst, dass ich mich sorgend müh, dass ängstlich schlägt mein Herz, sei es spät, sei es früh. Du weißt den Weg ja doch, du weißt die Zeit. Dein Plan ist fertig schon und liegt bereit. Ich preise dich für deiner Liebe Macht. Ich rühm die Gnade, die mir Heil gebracht. Du weißt, woher der Wind so stürmisch weht, und du gebietest ihm, kommst nie zu spät. Drum wart ich still, dein Wort ist ohne Trug. Du weißt den Weg für mich, das ist genug. Dieses Lied hat die junge Frau jeden Abend gesungen, in diesem schrecklichen Gefängnis, in diesen wahnsinnigen Zuständen. Wenn die Pforten des Gefängnisses wieder zugeknallt wurden, das Licht gelöscht war. Und da hat sie dieses Lied gesungen für die gefangenen, eingesperrten Geiseln, die dort genommen waren. Darunter war auch der Pfarrer Traugott Hahn. Jeden Abend hat die Marion von Claude dieses Lied angestimmt. Und als schließlich die baltische Landwehr kam und Riga wieder erlöst hat aus dieser schrecklichen Herrschaft der Bolschewisten, haben sie diesen Gefängnishof gestürmt, aber alle Geiseln waren schon erschossen, auch die Marion von Claude. Aber sie hat mit ihrem Singen, mit diesem wunderbaren Lied von der Hedwig von Rädern, unzählig vielen Trost und Zuversicht noch zugesungen. Und ein herrliches Lied, wir singen es am Schluss noch, auch für uns, von der Hedwig von Rädern. Ihrem Aufgabenbereich gehörten auch die Zigeuner, die auch damals schon sehr verachtet und schlecht angesehen waren. Und zu ihrer Beerdigung, sie hatte auch viel Krankheitsleiden. Ich denke, Gott erspart es auch niemandem. Und die Zigeuner haben zu ihrer Beerdigung noch ein Lied gesungen, das die Hedwig von Rädern aus dem Englischen übersetzt hat. Wenn nach der Erde Leid, Arbeit und Pein, ich in die goldenen Gassen zieh ein. Wird nur das Schauen meines Heilens allein Grund meiner Freude und Anbetung sein. Das wird allein Herrlichkeit sein, wenn frei von Weh ich sein Angesicht sehe.
Schön, die haben all die Abende aufgenommen, auch mit den Erzählungen meiner Frau. Morgen nach der letzten Bibelarbeit am Vormittag können Sie dann vorne bei der Rezeption so die Kassette oder die CD von diesen Tagen haben. Ich weiß nicht, wie schnell die es kopieren. Jetzt wollen wir beten. Herr, wir danken dir, wie du durch diese Hedwig von Rädern gewirkt hast. Und wir möchten auch, dass du bei uns an unserem schwierigen Platz, wo du uns hingestellt hast, genauso wirken. Es ist ganz einfach, was wir einfach weitergeben von deiner Liebe, von deiner Treue, von deinem Wort, auch als Zeugnis in der Finsternis, dass dein Licht scheint. Ganz herzlichen Dank, dass wir diese Verheißung haben und dass du dies tust. Du weißt auch, was heute Abend jeden von uns bewegt. Wir dürfen dich bitten, dass du jeden von uns erquickst mit deiner Gegenwart. Amen. Heute Abend noch aus Matthäus 7. Geht hinein durch die enge Pforte. Denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt, und viele sind's, die auf ihm hineingehen. Wie eng ist die Pforte und wie schmal der Weg, der zum Leben führt, und wenige sind's, die ihn finden. Seht euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, die sind kostümiert mit den Schafsfelle, inwendig aber sind sie reisende Wölfe. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Kann man den Trauben lesen von den Dornen oder Feigen von den Disteln? Es gefällt mir immer, wie Jesus so klare Sprache hat. Das gibt's doch. Das ist toll. Ganz einfach zu verstehen. So bringt jeder gute Baum gute Früchte, aber ein fauler Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen und ein fauler Baum kann nicht gute Früchte bringen. Jeder Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tag, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben, haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan, dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch noch nie gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter. Ganz am Ende der Bergpredigt steht dieses ernste Wort. Es kommt aus dem Mund von Jesus. Dass Menschen sagen zu Jesus, Herr, Herr, mit einer großen Begeisterung. Und Jesus sagt, ich kenne euch nicht. Es wird einem durch Haut und Knochen. Es gibt ja in der Gemeinde Jesu immer Leute, die sagen, es werden alle gerettet, aber steht doch hier, dass viele nicht gerettet werden. Ich will nicht streiten. Das Wort von Jesus ist so ernst. Eigentlich auf jeder Seite der Bibel steht es, dass man verloren gehen kann. Ich habe noch nie in der Bibel gelesen, dass es eine Hintertür gibt, durch die man selig werden kann. Ohne Jesus gibt es keine Errettung und keine Erlösung. Und Jesus sagt zu Leuten, die am Ende an der Tür stehen, wenn Jesus wiederkommt und klopfen, ich kenne euch nicht. Das ist das Allerschlimmste, was Jesus sagt. Aber es sind sehr fromme Leute, die dort sind. Wissen Sie, die Frömmigkeit zählt gar nicht. Wie viel du betest, wie viel du Werke getan hast für Gott und was du alles in Liebe gewirkt hast, zählt nicht. Was zählt denn? Die sagen, Herr, wir haben doch für dich geweissagt. Was ist ein Weissagen? Die haben das Wort Gottes ausgelegt und andere gelehrt, getröstet. Zählt das nicht? Nein, sagt Jesus, reicht nicht. Das Weissagen. Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgelegt? Stellen Sie mal vor. Die haben für Jesus ganz große Wunder getan und Menschen von der Macht, der Finsternis und Teufelsmacht befreit. Jesus sagt, ich kenne euch nicht. Haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan? Selbst das Wundertun ist noch nicht der nötige Ausweis, dass man gerettet wird. Bloß, dass wir es einfach mal hören. Das sagt Jesus so klipp und klar, der Bergpredigt, das Grundgesetz des Reiches Gottes, das reicht nicht. Es war ja da drüben in Memmingen der Grund, warum damals der katholische Kaplan Martin Bosch zum Glauben an Jesus kam. Er wurde zu einem Sterbebett gerufen. Er war der erste von 50 katholischen Priestern, die zum lebendigen Glauben an Jesus kamen. Eine große Erweckung, dazu gehörte auch Henhöfer und viele andere katholische, Martin Bosch, aber auch Ignaz Lindl und viele andere, die in der ganzen Welt tätig waren. Johannes Gossner war auch katholischer Priester, ganz merkwürdig. Ein Bischof Seiler gehörte zu dieser großen Wegen, der wurde an ein Sterbebett einer Frau gerufen, hat gesagt, sie können ja gut sterben. Sie haben keinen Gottesdienst ausgelassen, sie haben so viel Werke getan, sie waren immer da und haben gebetet. Und dann guckt die sterbende Frau den Martin Bosch, den Kaplan an und sagt, das macht mich doch nicht selig. Da sagt der Priester, ja was denn dann? Da sagt sie, das Blut Jesu. Und er ist aufgewacht. Es ist ja ganz wichtig, dass wir als evangelische Christen aufwachen, dass nicht mein Gutes tun das Entscheidende ist. Und damals war das, es war nach den Napoleonischen Kriegen, war das eine ganz große Bewegung, damals unter den Erweckten in Württemberg. Interessant, in dem katholischen Memmingen ist das gewesen. Im CLV Verlag gibt es ein schönes Büchlein drüber, über die Erweckung. Martin Bosch ist dann ins Gefängnis gewandert und so weiter. Gossner hat ein Buch drüber geschrieben, Martin Bosch, der hat später in Gallneukirchen ein großes Diakoniewerk gegründet in Österreich. Aber hochinteressante Geschichte, was Gott aus diesem gemacht. Wie wird man denn selig? Nicht mit seinen frommen Taten. Wie denn dann? Indem man durch die enge Pforte eingeht. Jetzt interessiert uns, was ist denn die enge Pforte? Jesus sagt, viele werden es gar nicht merken. Das sind Leute, die tun Wunder, die wirken viel, die sind sogar in Begeisterung, reden im Gebet, Herr, Herr, ganz groß. Aber sie sind nie durch die enge Pforte hindurchgegangen. Wir kennen ja alle das Bild vom breiten und schmalen Weg, aber es ist dort auch noch nicht gedeutet. Was ist denn die enge Pforte? Die enge Pforte ist, dass man es wirklich mit Haut und Haar ergreift, das neue Leben mit Jesus. Eine Neugeburt wird. Das ist das Entscheidende. Man kann es anders nicht haben, nicht? Für uns ist ja immer das bei Jesus, ich glaube doch, dass es Jesus gibt und ich vertraue das doch und dass das irgendwo richtig ist. Nein, ob dein Leben durch Jesus verändert ist, denn du kannst das neue Leben gar nicht machen. Mit allen frommen Taten, die du tust, wirst du kein neuer Mensch, sondern wirst erst ein neuer Mensch, wenn Jesus Christus in deinem Leben Herr wird. Philipp Friedrich Hiller hat so ein schönes Lied gedichtet, das ich liebe seit Kindertagen. Ich will streben nach dem Leben, wo ich selig bin. Und da heißt es im letzten Vers, du musst ziehen, mein Bemühen ist zu mangelhaft. Man kann es mit allem Eifer nicht erreichen, wenn Jesus uns nicht durch diese enge Pforte hindurchführt, wo ich sage, Herr, ich bin ein verlorener Mensch ohne dich. Die Sünden meines Lebens klagen mich an. Du musst das übernehmen, aber du musst jetzt in mein Herz einkehren und du musst über mein Ich siegen, über meinen Eigenwillen, über meine Art. Das sagt ja Jesus in den nachfolgenden Versen. Man muss ein neuer Mensch werden. So wie der Baum gute Früchte bringt, bloß wenn er ein gesunder Baum ist. Wir sind doch gar keine gesunden Bäume, sondern wir sind doch alle mit einem Leben, in dem das Böse so viel Raum hat. Und deshalb, das neue Leben muss anbrechen. Übrigens hat das Jesus genauso auch in dem Abschnitt gesagt, wo vom guten Hirten spricht. Das ist die schöne Geschichte von dem guten Hirten. Und da haben die Juden ja Jesus gedrängt, sag's uns frei heraus. Bist du jetzt der Messias oder nicht? Jetzt sagt, ich sag's doch euch, aber ihr kapiert's ja nicht. Ihr nehmt's ja nicht an. Und dann sagt er, es nehmen bloß die an, die zu meinen Schafen gehören. Die, denen Jesus, der Herr, die verstehen's. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie. Und ich kenne sie nicht. Die, die nicht meine Schafe sind, in denen Jesus nicht wohnt. Und das ist so wichtig gewesen, dass es diese Neugeburt in uns braucht. Toll, dass es das gibt. Eine Chance, die jeder Mensch in der Welt hat. Ein total neues Leben, das Christus in uns beginnt. Schön, dass Jesus das auch noch so klar in der Bergpredigt für uns sagt. Das ist die enge Pforte. Nicht irgendwelche Taten, die ich tue, nicht irgendwelche frommen Bekenntnisse, die ich ablege. Ist Jesus Christus der Herr deines Lebens, der Erlöser? Und das ist dann so schön, wenn man sagt, ich kann es mit eigener Kraft nicht erreichen. Aber er kann es tun. Er muss ziehen, mein Bemühen ist zu mangelhaft. Er muss in meinem Leben durchdringen, muss mein Herr sein. Ich will mich nicht mehr selber führen, du sollst als Hirte mich regieren. Herr Jesus, du musst jetzt in meinem Leben das Steuer übernehmen. Du bist der Chef und du musst das in meinem Leben machen. Ich will das nicht mehr mit meinem Kopf. Mein Ich soll sterben und du musst der Herr sein in meinem Leben. Und das sagt Jesus so schön mit diesem Bild und sagt, die Tatsache ist aber, dass viele Menschen durch die andere Pforte hindurchgehen, die so weit und so groß ist, die in die Verdammnis führt. Gibt's eine Verdammnis? Ja, Jesus spricht davon. Ich will nicht verdammt werden. War so froh, mit den jungen Tagen begriffen habe und möchte bis zum letzten Tag meines Lebens festhalten. Und ich möchte Ihnen bloß sagen, das treibt uns um. Ob unsere Kinder, unsere Enkel das begreifen, die Leute, die mit uns in der Kirche sitzen, ob das von den Kanzeln gelehrt wird, dass es eine Verdammnis gibt. Übrigens, Jesus hat nicht bloß in der Bergpredigt davon gesprochen, ich will Ihnen bloß die Augen öffnen. In fast allen Gleichnissen spricht Jesus von der Verdammnis. Beim reichen Mann und armen Lazarus, wie der in der Verdammnis ist, sagt Jesus, und er sagt, schick doch da einen rüber aus dem Himmel, zu mir in die Hölle, der mir die Zunge kühlt. Da sagt Jesus, das ist eine so tiefe Kluft, da kann keiner mehr rüber. Ist nicht furchtbar. Da gibt es keinen Weg mehr. Oder beim großen Abendmahl. Wenn da einer kein hochzeitliches Kleid anhat, dann wird er rausgeschmissen. Das redet Jesus vom Heulen und Zähneklappen. Das ist erschütternd. Und Sie können all die Gleichnisse mal angucken. Von den Fischen, die gefangen werden. Und dann wird das Netz geleert und die faulen Fische werden weggeworfen. Dass Jesus Menschen verwerfen kann, ist mir ganz furchtbar. Aber es ist ein großer Ernst in unserer Welt, für das man sich entscheiden muss. Und das hat uns ja nie losgelassen und es hat unsere Väter nie losgelassen. Und darum hat man es ihnen schon in der Kinderstunde erzählt und sie haben es gehört und in der Bibel immer wieder gelesen, dass ein großer Ernst ist über den Worten von Jesus, dass man es ergreifen muss. Und zwar, dass man es nicht selber machen kann, nicht mit allen frommen Worten und nicht mit allen sonstigen Dingen und nicht auch mit großen Bekenntnissen, sondern indem es ein Bekenntnis ist, Jesus, ich will dir gehören. Sei du mein Herr. Und da gibt es ganz viele Geschichten. So lebe nun nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir, sagt der Paulus. Und sagt, früher, da habe ich immer wieder versucht, das Gesetz Gottes ganz treu zu halten, unsträflich. Das war ein falscher Weg. Erst wie Christus in meinem Leben Wohnung macht und mein Herr ist. Und dann ist es so wichtig, dass es ein großer Ernst ist, dass es wenige sind, die Jesus als ihren Herrn aufnehmen, weil viele verloren gehen. Und Jesus ist gekommen zum Seligmachen. Und das sagt Jesus auch in nachfolgenden Versen. Es kommt nicht auf große Schwüre an und Bekenntnisse und das fromme Tun. Überhaupt hat Jesus etwas gegen äußere Formen, wenn wir nur so tun. Weil Jesus sagt, es kann so sein, da kommt ein liebes Schaf, ach, ist das nicht das Schaf, aber da sind bloß die Kleider drüber, das Fell, und unter dem Fell sitzt ein Wolf, der reißt und der zerstört. Und da sagt der Jesus, das kann doch immer wieder sein, dass wir als Christen nur zur Tarnung ein Sonntagschristentum haben. So ein äußerliches und unter der Decke schwelt das furchtbare Teuflische in unserem Herzen. Und jetzt kennt jeder sich selber, wie schnell wir als fromme Christen in der Gefahr stehen, dass wir heucheln und im Herzen böse Gedanken haben. Und böse Dinge haben, streiten und zerreißen und dass die Sünde in unserem Leben Raum hat, das darf nicht sein. Und Jesus sagt, es ist ein Geheimnis, wo der Baum gesund ist, dann bringt er gute Früchte hervor. Das wissen wir ja. Wenn der Baum krank ist, dann gibt es keine guten Früchte. Einer dieser 50 Kapläne, die da zum Glauben kamen, war ja der Hähnhöfer in der badischen Erweckung. Und der Hähnhöfer war in Mühlhausen bei Mühlacker. Und das ist ja die Grenze nach Baden und die Bevölkerung hat damals tüchtig am Schmuggel sich beteiligt zwischen Württemberg und Baden. Und er hat als katholischer Kaplan gemerkt, du kannst auf der Kanzel wettern gegen die Sünde, das hat gar keinen Wert. Es muss eine Neugeburt passieren. Und die Neugeburt, die kommt erst, wenn Jesus in dein Leben eintritt. Und wenn sagt, Herr Jesus, ich kann es aus eigener Kraft nicht tun. Und er hat das schöne Bild gebraucht und hat gesagt, in meinem Garten steht ein Holzäpfelbaum. Das sind ja keine genießbaren Früchte. Jetzt kann ich stundenlang vor dem Baum hinstehen und ihn anbrüllen und sagen, bring gute, jetzt was, Renetten oder wie die heißen, gute Früchte hervor. Es hat gar keinen Sinn. Er muss gezweigt werden. Da muss man ihn pfropfen und da muss ein richtiger Trieb rein und so ist man im geistlichen Leben. Du kannst es aus der eigenen Kraft nicht machen. Das ist interessant. Wenn heute die lieben Christen aus Russland kommen, da war in Südrussland einser Samuel Keller, der war später in Deutschland ein Evangelist, der war dort in Südrussland ein Prediger und wenn man das in seiner Biografie liest, das war im 19. Jahrhundert, da sind diese Auswanderer zu großen Scharen zum Gottesdienst gelaufen, um die Kirchen standen all die Kutschen der reichen Bauern und da waren alle da, aber unter der Decke herrschte die Alkoholnot. Und die Ehen sind zerbrochen. Und der Samuel Teller hat gesagt, ich habe gepredigt als junger Prediger wie ein Weltmeister und ich habe all das verdammt. Und immer wenn ich von der Kanzel runterkam, sagte mein Mesner, mein Küster, heute haben Sie wieder keine Seelen für das Lamm gewonnen. So wie der mit seiner frommen Sprache sagt, da ist niemand zum Glauben gekommen. Und dann war es eine schwere Krankheit beim Samuel Teller. Und er hat begriffen, in meinem Leben ist es die Gnade von Jesus allein. Und nicht mein Krampf. Es gibt so viele verkrampfte Christen, die wollen gut sein. Du schaffst doch gar nicht. Du musst doch gar nicht. Du wirst erst neu, wenn Jesus, der Erlöser und Heiland, in deinem Leben ist. Und wenn er die gute Früchte treibt, sagt Paulus so schön im Galaterbrief, dass durch den Geist Gottes Liebe, Freude, Friede, Geduld und die Werke des Fleisches und der Unzucht, die in unserem Leben ja auch so häufig sind, erst dadurch überwunden werden, dass der Heilige Geist in unserem Leben Wohnung macht. Ein guter Baum kann nicht gute Früchte bringen. Ein fauler Baum kann nicht gute Früchte bringen, aber sonst muss ein neuer Baum da sein, sonst wird er abgehauen. Und auch hier redet Jesus so deutlich und ins Feuer geworfen. Darum werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, wir haben doch in deinem Namen Großes getan. Man muss hindurch durch diese enge Pforte. Und was ist diese enge Pforte? Man braucht eine Entscheidung, eine klare Hinwendung, eine persönliche Einladung. Herr Jesus, ich will mein Leben nicht mehr selber machen. Du musst diese Veränderung in mir bewirken und du musst dieses neue Leben machen. Ganz schlimm, dass die Gemeinde zerstört wird von vielen lauen Christen, die nie in ihrem Herzen neu geboren worden sind. Und der Herr Jesus weist uns auf diese große Not hin. Wie ist denn das bei dir? Wie ist denn das bei dir? Bist du ein neuer Mensch geworden? Und kann Jesus in deinem Leben Frucht bringen? Ich bin immer wieder mit Menschen begegnet, erinnere mich, wie einmal ein Mann kam, ein Ostfriese, und erzählte, schon ein älterer Mann, der war auf dem Weg nach Westafrika als Missionar, und er erzählt, wie er viele Jahre in einem Muslimland tätig war, bis er dort ausgewiesen wurde. Und jetzt war er 60 Jahre alt und erzählt uns beim Frühstück, ich muss doch noch einmal hinaus. Er hat seine Frau zurückgelassen, er hat gesagt, ich schaffe es gesundheitlich nicht mehr und meine Kinder. Aber jetzt gehe ich hinaus, damals war der Bürgerkrieg in Liberia und da will ich noch einmal wirken. Er war eigentlich von Beruf aus Schmied, aber ein brennender Jesuszeuge. Da habe ich gesagt, ja, warum wollen Sie? Ich will Frucht bringen für Jesus. Was die Hedwig von Redern so schön auch gesagt hat. An meinem Platz, mit meinen Gaben, möchte ich da noch einmal Frucht bringen für Jesus. Das soll uns bewegen. Herr Jesus, du musst das in mir wirken, dieses neue Leben, und du kannst das machen. Und du allein kannst es wirken. Wenn Jesus am Ende sagt, ich habe euch noch nie gekannt, sagt es im Kapitel Johannes 10 vom guten Hirten so schön, meine Schafe kennen mich. Doch, das muss ein ganz enges Verhältnis sein. Jesus kennt dich mit all deinen Schwächen. Es ist keiner zu schlecht, wo er einkehren will. Aber es braucht gerade den Punkt. Viele finden die Türe nicht, weil sie viel zu gut sind. Das ist nicht. Die stoßen das von sich weg. Ich brauche keinen Jesus. Wir haben gesagt, das ist bei der ganzen Bergpredigt die große Gefahr, dass Leute sagen, ich brauche keinen Jesus, das mache ich allein. Ich kann es allein nicht. Aber Jesus will in deinem Leben ganz wunderbar wirken. Und wenn ihr morgen oder übermorgen wieder nach Hause geht, wird er sagen, ich habe wieder gelernt, die Quelle, die fließt. Und von der Quelle darf ich trinken und die Quelle treibt mich wieder und das ist die Freude meines Lebens. Mich kann nichts mehr erschrecken, keine Corona-Angst mehr und keine Todesangst und keine Schreckensnachricht. Ich weiß, dass Jesus mein Herr ist und jeder Tag ist davon erfüllt, dass Jesus bei mir Frucht wirken will an meinem Platz, wo er mich hingestellt hat, dass Jesus von diesen falschen Leuten sagt, es sei ein Übeltäter, ist auch ein hartes Wort, es ist ein Übeltäter. Aber wir dürfen wissen, aus uns kommt ohne Jesus nichts heraus. So schön, dass Jesus das auch noch einmal vertieft hat in dem Bild vom Weinstock, wo er sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. denn ohne mich könnt ihr nichts und wirklich nichts. Kann doch Auto fahren, kann ein Haus bauen und kann einen Beruf bringen. Aber Jesus meint, es geht um Taten, es geht um Frucht. Da kommt nichts Bleibendes heraus. Wisst ihr das, was in unserem Leben so schnell vergänglich ist, das ist nicht die Frucht, die Jesus will. Dass er etwas in unserem Leben wirken will, und ganz wunderbar, wie diese schüchterne Hedwig von Redern dann sogar sich noch an die schwierigen Berliner Polizisten rangewagt hat. Und dort ein Zeuge Jesu, das müssen Sie nicht gleich bei der Polizei beginnen, aber der Jesus hat sie zu anderen Menschen gesandt und sie dürfen ganz schlicht sagen, Herr Jesus, wirke. Auch jetzt, wenn ich in ein Krankenbett komme, in meiner Familie, dass ich Worte sage, durch die du verherrlicht wirst. Und gebrauche mich und wirke du in mir. Ich will durch die enge Pforte hindurchgehen und dass Jesus mein Leben verändert. Darum geht's. Nicht nur ein Glaube, ich glaube das doch, sondern er muss mein Leben verändern. Er muss mein Herr sein, er muss in mir wohnen und dann erst kann das neue Leben beginnen. Wir wollen noch beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns dies Wunder zeigst, dass du unser Leben von Grund auf erneuern kannst. Wir sind nicht gut, wir haben auch dieses faule Herz. Diese dunkle Macht, die uns bestimmt, diese Leidenschaften unseres Fleisches, und du willst aus unserem Leben etwas machen, zum Zeugnis für dein Reich und für dein wunderbares Wirken. Du hast so viele Menschen schon verändert, du kannst auch uns verändern. Herr, vielen Dank. Bewahre uns vor dieser Schau, die wir machen, vor dieser Heuchelei mit frommen Taten. Wir brauchen keine Schau, das muss echt sein von dir her. Und du musst uns von Grund auf erneuern. Unser Leben verändern, unser Herr sein und durch deinen Geist unser Denken, unser Sprechen, unser Tun erfüllen und erneuern. Ganz herzlichen Dank, dass wir auch so in diese Nacht hineingehen. Wir danken für dieses klare Wort, das du uns gegeben hast. Aber wir sind auch erschrocken, wenn wir an liebe Menschen denken in unserer Familie. Es bricht uns das Herz. Auch an Nachbarn und Bekannte. Aber wir denken auch an unser Volk, Herr, gib doch, dass eine neue Erweckung ausbricht, dass Menschen dich und deinen Heilandsruf hören. Du willst noch viele retten. Wir freuen uns auch, wie in vielen Teilen der Welt, in der Weltmission, Menschen zum Glauben an dich kommen und erneuert werden. Du tust dieses Wunder, tust auch in unserem Land, in unseren Kirchen, in unseren Gemeinschaften, in unseren Jugendgruppen, dass du neues Leben schaffst. Danke für dieses Werk des Felsengrundes, erhalte du diese Stätte deiner Gegenwart und deines Wortes. Und gib uns eine gute Nacht. Amen.